Moin, moin, liebe Leute. Folge 94 ist hier. Und nicht nur die Folge ist hier, Felix und ich sind auch wieder hier. Hallo, Felix.
Hallo, ja, eine besondere Folge diesmal, weil nach fast 4 Jahren Fensterplatz haben wir es geschafft, das erste Live-Event mal zu organisieren. Und das wollen wir euch heute zeigen. Wir haben nämlich mitrecorded, wie wir gemeinsam mit, weiß gar nicht, wie viel waren es jetzt? 25 Leute, glaube ich, ne?
Ja,
Letzten
glaube auch.
Endes mal 747 geflogen sind und einen Live-Podcast aufgenommen haben.
Ganz genau, mitrecorded ist ein gutes Stichwort. Bei Teil 1, obwohl wir die Mikrofone gecheckt haben, ist mein Mikrofon irgendwie ja ausgestiegen. Keine Ahnung wieso. Also bei Teil 2, bei dem Q&A, wird es besser. Das ist wahrscheinlich auch der Teil, der die Leute, die nicht da waren, am meisten interessiert. Teil 1. Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben wie immer unsere Abkürzungen durchgegangen. Wo fliegen wir als nächstes hin? Wir haben Galley Talk gemacht und ein Quiz. Mit unserem Werbepartner Stratik hatten die Teilnehmer in unserem Live-Event die Chance, einen Koffer zu gewinnen. Und das Ganze haben wir dann im Rahmen eines Quizzes verlost.
Genau.
Und ja, parallel dazu sind dann halt immer wieder Leute in Zweierteams in den Simulator geschickt worden, 747 geflogen, bei unserem ja, geschätzten Oliver. Der Kapitän ist auf der 747 und nebenbei so ein Fixbase-Simulator betreibt. Echt eine richtig coole Sim-Location. Ganz viele Sachen noch neben dem Simulator geboten und da sind wir ganz froh, dass wir da gestern teilnehmen konnten und ja, die Chance hatten, da den Simulator zu benutzen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also neben Stratik, den könnt ihr natürlich auch gerne folgen und das auschecken. Auch mal bei Fly747 vorbeischauen, auch bei Instagram. Da wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch sehr viel Content kommen. Und unter anderem, wer Fan von Captain Joe ist, wird den Sim auch schon von YouTube kennen. Und genau, wir hatten jetzt gestern die Möglichkeit, dort gemeinsam mit ja unseren oder einem Teil unserer Hörer ja ein bisschen Jumbo zu fliegen. War sehr cool. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Aufzeichnung des Live-Events.
Genau. Dann würde ich sagen, ja, wie konnte man sich das vorstellen? Also es waren gestern auf jeden Fall 7 prall gefüllte Stunden, ne? Wer war so da? Es waren auf jeden Fall viele, die sich für den Beruf interessiert haben, da. Es waren noch einige da, die schon in der Luftfahrt arbeiten, beziehungsweise in der Pilotenausbildung sind. Und ja, das war so der Großteil, glaube ich, ne? Einige auch, die sich einfach so fürs Fliegen interessieren. War echt cool, die Leute mal hinter den Kopfhörern sozusagen zu sehen, weil wir sprechen hier einfach immer in so einen Computer rein. Und wir haben sogar Fanpost bekommen. Mal wieder. Das war ja nicht der erste, wir haben auch schon mal Keks und sonst
Ja.
bekommen. Aber uns hat ein Brief erreicht von einem Schüler in der 4. Klasse. Der Lamak hat uns einen ganz süßen Brief geschrieben. Und er hat sich gewünscht, dass wir ihn doch mal im Podcast grüßen. Das soll hiermit geschehen.
Das machen wir natürlich gerne.
Genau, Lama, ganz viele Grüße. Schön, dass du uns hörst. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch bald mal auf einem Live-Event. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Genau, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die teilgenommen haben. War echt cool, euch mal kennenzulernen. Viel Erfolg bei euren Berufsplänen. Ja, viel Erfolg auch in der Ausbildung, wenn ihr jetzt drin seid. Und dann würde ich sagen, verlieren wir keine weiteren Worte und legen los, oder?
Ja, genau. Müssen es noch natürlich die Möglichkeit, wer jetzt nicht dabei sein konnte. Wir werden natürlich jetzt in den nächsten Tagen dann auch ein bisschen, oder vielleicht auch schon passiert, so ein bisschen Eindrücke von dem Event auch hochladen, dass man sich ein bisschen darunter vorstellen kann. Und ja, wer weiß, vielleicht können wir das in Zukunft ja auch nochmal wiederholen, wenn ihr Bock habt. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und
Jetzt müssen wir erstmal beide Urlaub machen.
ja,
Stimmt
genau.
denn das schon?
Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal kurz beide Urlaub, Kurzurlaub. Und ja, ich würde sagen,
Abfahrt.
let's go.
Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Ah, wir müssen auch sagen, wie die Folge heißt.
Ah
Viel
ja.
Spaß bei Folge 94. Sie heißt Im Oberstübchen der Queen.
Jetzt genau. Viel Spaß. Enjoy. American 787, descend flight number 210. Descend flight number 210, American 787. Also, ganz herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Event. Wir haben ja alle schon ein bisschen miteinander gesprochen. Sehr schön, dass ihr da seid.
Vielleicht für die Leute, die jetzt zuhören und nicht dabei sein können. Wir sitzen hier in einem 747-Simulator, Fly 747 bei Instagram, die von einem Ziel, der auch selber fliegt, dem wir uns jetzt hier bei der Gelegenheit natürlich schon mal ganz herzlich bedanken wollen, dass wir jetzt heute den Simulator nutzen dürfen. Wir haben jetzt 22 Teilnehmer, die jetzt auch schon teilweise Simulator geflogen sind oder gleich in den Simulator gehen werden und hier in starten und landen. Und dann natürlich auch wissen, wie es gelaufen ist, aber das erfahren wir dann gleich nochmal. Und wir haben auch ein Papagei-Spiel, das wir auch gleich noch machen werden. Dazu später mehr. Ja, mein Name ist Florian, willkommen bei Fensterflip.
Ja, genau. Von mir auch nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Ich würde sagen, wir fangen auch einmal, um hier ein bisschen Stimmung zu kriegen, einmal einen Riesenapplaus für das Team heute. Neben Olli natürlich auch Emil und die Instruktoren, die hier alle fleißig dabei sind. Und genau, die es allen Leuten heute ermöglichen, hier mal die 747 zu fliegen. Also sehr cool. Und natürlich auch danke an euch alle, die da seid, dass ihr da seid und teilweise so im Gespräch herausgefunden. Also wir haben hier jemanden, der aus Hamburg kommt, aus dem Süden und keine Ahnung woher überall. Also Wahnsinn. Aber witzig, irgendwie ist keiner geflogen. Die meisten sind dann doch lieber alternativ unterwegs gewesen.
Ja, wir hatten so witzige Anfragen. Einer hat uns gesagt, ja, er würde kommen, aber mit dem Motorsegler, also wetterabhängig. Da dachte ich mir so, ja, schwer. Ist glaube ich auch nicht hier, oder? Ist derjenige da?
Ja. Wobei ganz witzig, wir haben draußen schon die ganzen Segelflugzeuge gesehen. Ich habe auch erfahren, hier ist ein Segelflugplatz direkt ums Eck. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, ne? Dass die draußen alle ihre Kreise ziehen. Also das Wetter hätte gepasst, aber hat es leider nicht. Ja, genau. Okay. Ja, wir sind jetzt mittlerweile hier Cockpit-Rentner. Wir stehen ja fest, hier ist auch ganz viel Nachwuchs schon da, die irgendwann mal dann uns beerben werden. Genau, und irgendwann auch mal 747 fliegen dürfen. Genau. Deswegen haben wir jetzt gerade hier schon so ein bisschen mal überlegt. Wir fangen aber natürlich trotzdem an mit der Frage, die Flo immer richtig nervt, aber ich frage ihn trotzdem nochmal, wohin er als nächstes fliegt. Das kannst du uns jetzt mal beantworten.
Ja, ich habe Urlaub jetzt als nächstes, das heißt, ich werde geflogen. Und zwar fliege ich am Mittwoch nach Athen. Und wenn ich da wiederkomme, dann muss ich leider in den Simulator. Das heißt, der Urlaub ist dann gewidmet der Vorbereitung des Simulators. Und das ist der Plan. Bist du als nächstes?
Ja, ich habe auch Urlaub, alle haben irgendwie Urlaub. Deswegen will ich morgen Abend nach Namibia fliegen. Aber ja. Wir haben uns gerade auch schon, ich weiß gar nicht, jemand ist auch Standby geflogen letztens, die sind auch stehen geblieben. Also mal schauen, was der Standby-Gott so möchte, ob es klappt oder nicht. Hat hier irgendjemand Urlaub geplant in den nächsten Tagen? Oder ja, wo geht's hin? Gran Canaria.
Von welchem Airport? Ah, sehr gut. Ja, ich habe Urlaub.
Wird also nichts, ja.
Was haben wir denn da als nächstes auf unserer
Ja. Ich habe gedacht, genau, ich weiß gar nicht, also Flo und ich, ihr kennt das auch alles mit den Abkürzungen erraten, ne? Ich sage jetzt meine Quelle nicht, weil sonst könnte man da zu viel recherchieren. Aber ich habe mit Flo vorhin drüber geredet, ich wollte ein paar ganz witzige Abkürzungen haben und habe überlegt, dass ich frage diesmal nicht dich, sondern ich frage mal euch, ob ihr drauf kommt. Kennt ihr die Abkürzung FU? Also nicht im normalen Chat, ne? Weil wenn man da FU schreibt, ist was anderes. Das will ich jetzt nicht hören. Aber weiß jemand, was mit FU gemeint ist? Im aviatischen Kontext? Fällt es jemandem ein? Hier unsere Nachwuchspilotin. Ist auch nicht schlecht. Anderes Thema. Nee, aber wobei könnte sogar, ja, stimmt eigentlich. FU, ja. Doch, ja. Also ich gebe mal einen Tipp, ist Englisch und hat was mit Sprit zu tun. Ja? Fuel used, genau. Ja, perfekt. Also ähnlich, ja. Aber trotzdem nicht im normalen Chat nehmen sonst, ne? Ist nicht gut. Und dann habe ich noch was Sexistisches gefunden. ich sage jetzt mal TIT, also Tit quasi. Das S ist nicht dabei. Aber jetzt muss ich selber erstmal nachgucken, was das heißt. Hat was mit dem Triebwerk zu tun. Kommt da jemand drauf? So mit Messungen von Parametern? Irgendwas? Weißt du's? Ich hab's ja gesagt, oder?
Inlet.
Turbine Inlet Temperature. Haben wir welche Triebwerksexperten hier? Nee? Okay, Gott sei Dank. Da stehen wir auch immer schlecht da. Also ist die Turbine Inlet Temperature, also im Prinzip gibt es, keine Ahnung, je nach Flugzeughersteller oder je nach Triebwerkshersteller werden ja verschiedene Parameter gemonitort, auch nach denen wir fliegen. Ich weiß gar nicht, 747 Was stellt ihr da ein bei den Engines? N1 oder? N1, genau. Also hier wird zum Beispiel nach N1 geflogen, das heißt die Drehzahl im Prinzip von der Kompressorstufe. Es gibt aber zum Beispiel auch der 321 mit den IAE-Triebwerken, der hat zum Beispiel EPR, Engine Pressure Ratio, keine Ahnung, was sich Rolls-Royce dabei gedacht hat, aber ja. Also es gibt verschiedene Werte im Prinzip und diese Turbine Inlet Temperature, die zählt halt auch zu. Ja. Wieder was gelernt.
Sehr schön, Felix. Hast du ganz toll gemacht.
Ist so, ne? Jetzt wärst du eigentlich mit deiner Story dran.
Ja. Ja, Felix hatte die beliebte Rubrik Abkürzungen eingeführt. Ich hatte eine neue Idee. Und zwar wollte ich ja diesen Galley Talk machen. Galley Talk, vielleicht für diejenigen, die nicht fliegen, ganz interessant. Das bezieht sich halt darauf, also es gibt so regelmäßig längere Pausen mit der Kabine und da gibt es dann einen oder anderen interessanten Talk und deswegen Galley Talk. Und ich wollte das jetzt so machen, ein paar Leute haben schon so Stories geschickt und ich habe dann überlegt, ich schreibe das so ein bisschen um in die Ich-Perspektive und dann müsst ihr raten, ob es wahr oder erfunden ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu der Story sagt. Kannst du coole Geräusche machen?
So als ein Nein. Nee, kann ich nicht. Lieber nicht.
Jedes Mal? Nee?
Nein. Achso, ja, du musst mir sagen, wann.
Ja, hier sind so kleine Kreuze immer. Und wenn ich da bin, dann musst du kurz irgendwie ein cooles Geräusch machen, dass man weiß, das sind so Unterbrechungen in der Geschichte.
Versteht ihr das hinten alles? Ja, ne? Was wir erzählen? Geht? Ja, ihr könnt auch näher rankommen sonst, ne? Ihr müsst dann nicht hinten stehen irgendwie.
Also ihr müsst jetzt rausfinden, ob die Geschichte, die mir zugetragen wurde, wahr ist oder erfunden. Aus der Ich-Perspektive eines Co-Piloten würde ich sagen. Also, uff, gerade noch pünktlich. Jedes Mal dieser Stress mit der Deutschen Bahn wird. Ist an dich. Durchgespitzt bin ich auch wieder wie Sau. Jedes Mal ist es sau heiß hier. Könnte ich meine Klimaanlage einbauen? Egal, geschafft. Hauptsache, der alte ist witzig. Und gibt auch Schlimmeres als ein paar Tage Teilnehmer zu haben. Erstmal einchecken. Okay, genau, und Time. Technischer Status, In-Flight Entertainment und die beiden Toiletten vorne in noch. Halt, klasse. Flugzeit eine Stunde länger als geplant wegen Headwind. Also noch zu zweit. Wetter onward, moderate turbulence auf der halben Strecke. Die Kabine wird sich freuen. Hoffentlich sind wenigstens genug Kotztüten geladen. Wo bleibt eigentlich der Chef? Sind ja noch 5 Minuten nach dem Check-in. Wer fliegt denn heute mit mir zu den Mädels? Ach du Scheiße, wo ist die Coolste? Sie sah aus, als wärst du schon in Thailand. Schwitzt ja wie Sau. Fuck, das muss der fliegende Holländer sein, den die anderen FOs in der WhatsApp-Gruppe meinten. Bin richtig angepisst von die deutsche Polizei. Bist du unser Polizist? Ja, du. Hab schon mich und meine Porsche rausgezogen, wegen Mittelspurschleichen. Was ist das denn? In Holland ist das kein Problem. Kann ja alter werden. Der alte Holländer, der sich hier nach der Rente die Tasche noch richtig voll macht. Die meisten sind ja echt cool, aber denen ist echt alles scheißegal. Kennen keine Verfahren, die Uniform wird nachlässiger tragen als sonst was. Der Typ soll ja ein richtiger Arsch sein. Das auf dem Flug, das werden lange 12 Stunden. Ich habe noch 2 Tonnen mehr, die nehme ich gerne. Wir gehen gleich zur Kabine weiter. Und weg ist ja schon sehr sympathisch. Was wollen die denn jetzt? Was? Scheiße. Ja, ihr regelt das schon. Dafür kriegt ihr ja Geld. Nehmt noch eine Kaffee. Ja, was ist jetzt wohl los? Ich meine gerade, die beiden Toiletten vorne funktionieren nicht und hinten ist die mega Schlange wegen der Turbulenze. Die kotzen dem hinten wohl die Bude voll. Ja, du Jules, hättest du mal irgendwas angeschaut zum Flug, dann wüsstest du das auch. Geh nach hinten schauen, du hast alles. Komm mal nicht ohne meine Kaffee zurück. Mann, der Typ geht echt gar nicht. Da musst du locker 25 Scheine netto haben jeden Monat und trotzdem geht er uns hier noch auf den Sack. Bestimmt 3 Ex-Frauen, davon eine 2-mal geheiratet oder sowas. Aber Porsche fahren und trotzdem übers Geld meckern und trotzdem nicht mal richtig arbeiten. Krass. Und jetzt auch noch ein Paxi vorbei durch die vollgekotzte Kabine. Ja, vielleicht kann ich ja wenigstens ein paar Leute und die Kabinenkollegen etwas besinnen.
Tschu?
Am Bierenflug? Nö, den bin ich nie geflogen und werde auch nicht mehr. Wir warten, bis die Jungs das ILS eingeschaltet haben. Genau für sowas habe ich ja immer 2 Tonnen dabei. Die Nerven will ich haben. Endlich sind wir im Anflug, alle wollen diesen Horrorflug nur noch hinter sich bringen. Und jetzt das. Noch eine schöne Extrawurst zum Schluss vom Kapitän. Ist das nervig. Holiday Air 795, join holding, overhead Aerodrome, VOR, spec 20 minutes delay. Das war ein thailändischer Lotser. Vielleicht ihr Thai-Kollegen, vielleicht kennst du die. Die Leute sind einfach so unfähig hier. Willst du den Gästen was sagen? Die merken schon, dass wir Kreise finden. So, noch einmal.
Tschu.
Was eine Nacht. Tat gut nach diesem Scheißtag, nicht immer zu schlafen. Der Alter hat es echt noch fertig gebracht, den Finger da in den Boden zu rammen, dass die Technik kommen musste. Aber das Ego ist echt Teflon beschichtet. Klar, war eine heftige Wind. Boah, ist echt. Aber jetzt sind wir wenigstens ein paar Tage hier und können entspannen. Denk, den Alten werde ich eh sehen, eh nicht mehr sehen. Der scheint sich hier gerne um die Frauenwelt zu kümmern. Ich schaue mal runter an den Strand, ob ein paar Kollegen da sind. Ah, da hinten sitzen ein paar. Ja, der FB von drei Links und die Pasorette sind auch mit dabei. Die waren echt ganz cool. Ach so, und schon Bierchen am Start. Ja, so früh schon am Glas. Gibt's was zu feiern? Ja, du wirst dir gleich auch eins bestellen, wenn du hörst, was passiert ist. Pass auf, die Annette hat ein Zimmer zur Straße und sie ist heute durch lautes Geschrei wach geworden. Der Chef ist wohl in ein eher kriminelles Mädel geraten. Annette hat gesehen, wie der alte Stein auf dem Weg zum Tor gerannt ist. An den Armen noch Handschellen und halte ich fest, nichts an außer pinken Strumpfhosen. Und das Beste ist, es gibt sogar ein Video. Hier. Ja, okay, ich nehme auch ein Märchen. Den Bildern vor Augen wird es kein Thema, den zu überstehen. So, das war die Geschichte. Jetzt die Frage. Erfunden oder wahr?
Wir können mal mit Handzeichen abstimmen lassen. Gibt's solche Kapitäne überhaupt?
Felix hat, als er die Geschichte gehört hat, gesagt, ich habe dann was Wahres dran. Ja, sagt er, wahr, wer ist für wahr? Ja, ich sehen. Ja, die Hälfte, würde ich sagen. Ah, nee, er oben auch noch. Die anderen sagen, nichts gelobt. Wie sich die Leute vorstellen, wie das Fliegen ist. Ja, also die Geschichte ist ausgedacht, aber ich sage, es gibt ein paar wahre Tendenzen. Also das kann ich auch mal sagen.
Möchtest du näher auf deine Vergangenheit eingehen oder lieber nicht?
Also, ich sag mal, die vergangene Rolle könnte tatsächlich insofern sie zugetragen haben, als dass da einige Ex-Frauen auf jeden Fall in der Finanzplanung eine Rolle spielen, besser gesagt.
Okay.
Wir jetzt in Thailand, Sechsfinger ist nicht mehr. Ja, in Hongkong.
Na gut. Ja, ich kann noch eine Story erzählen letztens. Ich weiß gar nicht, habt ihr, wer liest denn regelmäßig so ero.de oder irgendwelche Luftfahrtnachrichten? Macht ihr das oft? Ja, ne? Habt ihr gesehen, was die AOA mit ihren neuesten Flugzeugen so anstellt? Dass da Neo am Pfeiler hängen geblieben ist, sagen wir mal so. Also ist ein bisschen doof gelaufen, weil den halt hinten das Höhenleitwerk rechts abgerissen ist und auch ein Winglet kaputt gegangen ist. Ja, und der Flieger war irgendwie einen Monat alt. Also, ja, ich hoffe mal, er ist voll kaskoversichert, sagen wir mal so. Auf jeden Fall war es ganz witzig. Wir waren nämlich im Anflug auf Frankfurt und jetzt haben wir ja sogar eine Tower-Lotsin aus Frankfurt hier sitzen. So viel können wir ja verraten. Nicht mehr Details, aber ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ich kenne das auch noch. Es gibt ja 320, da denkt man ja immer, okay, 320 ist ja eigentlich ein relativ modernes Fluggerät. Tatsächlich, als der rausgekommen ist, hatte der aber nicht mal GPS. So, das heißt, wir können zum Beispiel keine, also mit den Flugzeugen keine ANAV-Approaches fliegen, also wo man halt ein GPS braucht für. Und dann war es irgendwie so, die waren im Anflug auf Frankfurt, wir waren halt auf der gleichen Frequenz, haben das gehört. Und dann sollten die aus irgendwelchen Gründen, konnten die dann kein ILS fliegen. Kann ja ab und zu mal vorkommen, wenn eine Bahn irgendwie geschlossen wird oder so, muss man halt kurzfristig umdisponieren. Ja, dann meinte der Lot und dann meinte der der Pilot von der AOA meinte dann so, ja, nee, sorry, können wir nicht fliegen, weil wir haben kein GPS. Und dann hat der Lotse hier in Langen, ist auch hier ums Eck, der hat dann nur so geantwortet, ja, dann könnte der mal ein paar neuere Flieger schicken. Und ich konnte mir den Kommentar dann am Funk aber nicht verkneifen und habe gesagt, ja, mit euren neuesten Fliegern geht ihr halt nicht so fliegtig um, ne? Also müsst ihr euch halt was anderes überlegen. Also war tatsächlich ganz witzig und hat sich zeitlich wirklich so überschnitten. Wir waren wirklich den Flug vorher, habe ich das auf Aero gesehen und ich weiß gar nicht, am Anfang habe ich echt gedacht, wie kann das passieren, dass von einem Flieger das komplette rechte Höhenleitwerk abreißt? Also wie geht das? Also so schlecht kannst du gar nicht fliegen, dass das passiert eigentlich, aber ja gut, hat wahrscheinlich jemand die Klötze vergessen, ja.
Ich habe mir auf jeden Fall schon sagen lassen, dass wir keine witzigen Sprüche mehr beim Screenover bringen sollen. Wenn wir es wollen, ist nicht witzig.
Na gut, okay. Was gibt's? Da könnten wir mal die Top 5 der schlechtesten Sprüche machen zum
Auf
Swingover.
jeden Fall gesagt, mein Kollege ist ein Swinger, habe ich gesagt, glaube ich.
Schlecht. Kennen das alle, was ein Swingover ist? Also hier in Frankfurt wird ja normalerweise diese Centerbahn nur zum Start benutzt. Das heißt, es wird auf die linke Bahn angeflogen und auf die rechte und die Center ist eigentlich nur zum Starten. Wenn man jetzt aber Kapazität dafür hat, kann man quasi, wenn man auf einem Instrumentenanflug ist, auf die linke Bahn so ein Swingover machen. Das heißt, man macht eine Rechts- und eine Linkskurve und landet auf der Centerbahn. Was ist das Tolle daran? Macht natürlich Spaß, weil, ja, kann auch mal Kurven fliegen, wow. Und wir können natürlich ein bisschen Rollzeit sparen, weil wir die aktive Startpiste quasi nicht nochmal überqueren müssen und gegebenenfalls abwarten müssen, sondern wir können direkt raus zum Terminal. Und da wir ja meistens eher der Uhr hinterherrennen, als dass wir vor der Uhr sind, sind wir natürlich mal ganz froh, wenn wir 2, 3 Minuten sparen können. Und ja,
weil die Abflüge von der 25 Center, die machen eine Südumfliegung von den Ortschaften, richtig. Und deswegen kann man dann irgendwie anders staffeln, wenn man ein Visual auf dem 25 Center fliegt. Also es hilft der Flugsicherung auch.
Okay. Es sei denn, man fliegt auf den Rollweg in der Mitte an, das ist dann nicht so gut. Habe ich auch schon erlebt. Also nicht ich persönlich, also ich habe es mitgehört, also mir ist nicht passiert, Gott sei Dank. Fingers crossed. Outet euch, ist nicht schlimm. Passiert. Genau. Ja. Ja, das war unsere Ösi-Story. Jetzt steigen wir wahrscheinlich auf Platz 2 der Österreich-Podcast, egal. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich weiß nicht, habt ihr alle den Speedbreak Lever mal gesehen bei der 747? Ist ja alles ein bisschen massiver, 747, ne, großer Hebel und so. Airbus ist ja alles ein bisschen feiner, ne? Haben die Franzosen nochmal drüber geguckt, haben gedacht, naja, das können wir auch ein bisschen schöner machen. Und du fliegst jetzt auch 320. Kennt das jemand beim Airbus, wie man die Spoiler armt? Also man kann im Prinzip diese Bremsklappen kann man armen, das heißt, sobald das Hauptfahrwerk aufsetzt, fahren die Spoiler automatisch aus. Und bei Airbus macht man das im Prinzip so, ich habe die richtige Handbewegung da hinten schon gesehen, also man zieht den Hebel so ein bisschen raus und sobald der Airbus dann aufsetzt, dann fahren die Spoiler schön raus, alles super. Und jetzt kann ich dich ja fragen, du bist ein neuer 320-Kollege, wie leitet denn der Kapitän dann den After-Landing-Flow ein sozusagen? Was macht er? Genau, das ist nämlich die Frage, das ist mir nämlich aufgefallen und ich wollte jetzt wissen, was du für ein Kollege bist. Es ist nämlich irgendwie, haben sich alle Kollegen angewöhnt, diesen Hebel, du kannst ihn wirklich einfach ganz normal wie ein normaler Mensch reindrücken, ja. Aber die meisten Kollegen hauen wirklich da drauf, wie so bam. Und ich wundere mich jedes Mal, warum dieser Hebel nicht kaputt geht. Und deswegen wollte ich dich fragen, bist du auch so ein Schläger oder machst du das sanft? Mhm. Okay.
Wenn es auf der Kurzstrecke dann öfter der Fall ist, dann kriegt man da vielleicht ein bisschen...
Also ich habe mich schon mal gefragt, ob man ohne den Hebel fliegen kann, weil der wirklich, also es wird draufgebollert da ohne Ende.
Wir können gerade mal eine interessante Frage klären, weil das nämlich heute auch schon gesprochen wurde. Bist du jemand, der vom Takeoff in der Bremse steht und wartet, bis man losrollt, oder setzt du 50% in 1, der Flieger wollte schon los?
Da ich die Bremsen nicht machen muss, mache ich das gar nicht. Also, ja, ist bei uns anders. Ah, okay.
Du musst ja so in den Bremsen stehen, ist 50% in 1, dann soll man erst losrollen. Rolling Takeoff ist permitted, aber also Standardverfahren wäre eigentlich ein anderes. Und es würde sich das öfter dann über Flieger wohl beschwert, die ein bisschen langsam losrollen von einer großen Fluglinie. das war mein Erklärungsversuch dafür, dass das wahrscheinlich dann according FCTM gemacht wird.
Müssten wir dann nochmal privat besprechen, kann ich mich jetzt nicht zu äußern. Ja, okay. Dann komme ich schon zum Quiz, würde ich sagen, ne? Ja. Wir müssen natürlich ein bisschen Werbung vorher auch machen. Ihr hattet ja auch die Möglichkeit, schon mal zu gucken. Wir haben hier von unserem Werbepartner Stratik ein Leather and More in Größe M, müsste das sein. Und alle, die hier sind, nehmt euch auf jeden Fall so einen Flyer mit, weil auch wenn ihr jetzt nicht gewinnt, ihr könnt trotzdem 25% sparen. Alle anderen, die nicht hier sind, die müssen den Code Fensterplatz verwenden und kriegen nur 20%. Und ich erkläre einmal, oder willst du erklären, wie es läuft? Die hier sind 25, zu Hause 120. Ja.
Also habt ihr alle diesen Meldenblock?
Alle? Ja, sehr gut.
Jetzt so eine Seite sie und da steht noch alles. Das hier? Oh. Bitte? Hier steht jetzt 18. Das heißt 4. Das heißt 5 Leute vielleicht noch.
Also du kannst einmal ganz kurz erklären, es sind insgesamt 10 Fragen, die beantwortet werden sollen.
3 Leute fehlen noch. Wir haben 10 Fragen uns ausgedacht. Die könnt ihr einfach am Handy dann beantwortet sagen. Da wird doch automatisch dann gezählt, wer richtig, wer falsch beantwortet hat. Und der Gewinner kriegt den Koffer.
Ja, du kannst auch den Namen von deinem Nachbarn eingeben, aber dann kriegt er halt den Koffer.
Wir haben keine doppelten Vornamen. Den Nachbarn wahrscheinlich auch nicht gehört.
Glaube ich.
Aber das müsste eigentlich mit dem Vornamen gut funktionieren. Und es ist so, also wenn wir jetzt den Fall hätten, dass am Ende 2 Leute die gleiche Punkte haben oder 3, dann haben wir noch 2 Schätzfragen vorbereitet. Also irgendwer wird am Ende hier jetzt wieder rausgehen. Jetzt müssen wir den Koffer teilen. Einer kriegt oben, einer kriegt unten. hier steht 19 Spieler. Will irgendwer nicht mitspielen? 20 Spieler?
Sonst spiele ich gleich noch mit.
Also irgendwer muss, also 2 Leute fehlen noch.
Ja gut, 3, 2, 1, wenn keiner will, dann Abfahrt.
Weiß ich nicht, ey. dann wäre jetzt ja mal raus. Also wir denken jetzt raus. Was ist mit euch? Und dann, als ich starte mit der ersten Frage. Geht schon was für mehr?
Ja.
So. Was bedeutet die Abkürzung IVO?
Es gibt 3-4 verschiedene Antwortmöglichkeiten.
Genau, 4 Antwortmöglichkeiten, die ihr jetzt vor euch auf dem Display seht. Ihr seht auch eine Zeit, die unterläuft, also nicht die Zeit lassen. Die Antwortmöglichkeiten sind High Interval Runway Operations, Head in Runway Occupation, High Intensity Runway Operations, bei Instrument Radiation Observation. Ein großer Spaß, sich die falschen Antworten auszudenken.
Und du siehst genau, wie viele, jeder hat mitgemacht. Okay.
Okay, sehr gut. Jeder hat gestimmt. Und wir haben 9 richtige Antworten. Die richtige Antwort ist
Schade.
Und jetzt kommt die Frage Nummer 2. Perfekt. Was bedeutet die Abkürzung RNAV? Romeo November Alpha. Das ist der neue Du hast ja gerade schon über RNAV gesprochen, ne?
Ja.
AMP-An.
Das ist richtig.
GN.
GNSS. Wenn es nicht gespooft oder gejammt wird.
8 Leute haben abgestimmt. Dennoch eine Stimme, glaube ich.
Weil ich finde, die Abkürzung ist ja echt ein bisschen fies, ne? Weil du sie nicht wörtlich nehmen kannst, quasi. Das war für die Profis, ja.
Das R in.
Ja. Ja.
Frage Nummer 3. Was ist das maximale Startgewicht des Airbus A380? 546 Tonnen, 487 Tonnen, 601 Tonnen oder 575 Tonnen? Ich beziehe mich auf Google. Witzigerweise war es nicht letztens auch Thema bei uns, oder?
Ja, ich glaube, weil du es irgendwie ungefähr gesagt hast. Ja, genau.
Kannst du es noch ändern?
Ja. Aber genau, stimmt, da ist mir nämlich eingefallen, weil Jaspal ist auch hier der ja, Lokführer, sag ich mal, ICE-Driver. Und ja, je nachdem wie lang. Ja.
Gut. Wir haben die Stimmen wieder und wir haben 8 richtige Antworten.
Oh, das ist aber gut. Wer hat 601 genommen? Das wäre auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer.
Frage Nummer 4. Wann war der erste Flug der Boeing 747? Und explizit der ersten Variante, also jetzt nicht der 400 jetzt hier ist. 9. Februar 69, 19. August 72, 13. Mai 65 oder 17. Januar 67. Das wäre natürlich hier für unseren 747-Experten leichtes wahrscheinlich zu beantworten.
Wahrscheinlich. Eieiei. Also ich erkläre das einmal mit der Präsentation. Wir haben natürlich hier auf unserem Live-Event, wo man 747 geflogen wird, so eine kleine Einführung gemacht für die Leute, die vorher nicht geflogen sind.
Einer braucht mal ewig lange zum Abstimmen. Es sind immer 19 Leute und dann irgendwie die letzte Antwort. Ah, jetzt. Oh, 10 richtig.
Sehr gut. Oh, warte, ich habe eine Zusatzfrage. Ich habe eine Zusatzfrage, gibt es außerhalb der Wertung, aber welches Flugzeug ist im gleichen Jahr auch auf den Erstflug gegangen? Wisst ihr es? Fliegt nicht mehr? Concorde. Sehr gut. Respekt. Respekt. Genau. Vielleicht, ja, hätte man jetzt als Joker nehmen können, aber ja.
Richtig, Frage 5. Wie ist der Vater der Boeing 747? Und zwar der Konstrukteur. Ist vor 7 Jahren gestorben, meine ich. Aber ganz berühmte Persönlichkeit, Joe Sutter, Mike Sherrington, Danny McConnell oder John Brigham.
Wie bist du auf die Namen gekommen? Geil.
Danny McDonald.
Ronald McDonald, ja.
Vater der 747. Danny McDonald.
Max Boeing. Oder vielleicht ist es ein Doppelnamen, der Vater heißt 74 und die Mutter 7. Oder 747 der Vater und 400 die Mutter.
Wahrscheinlich hätte Olli auf jeden Fall die Frage richtig.
Hätten wir checken müssen.
So, die Zeit läuft runter. Auf jeden Fall weniger Zeit. 19 Leute haben abgestimmt. Jeder hat abgestimmt. Oh, 12 Leute richtig. Sehr gut, genau. Joe Suppers. Frage Nummer 6. Wie groß ist die Spannweite eines Airbus A320 CEO-Flügels, also ohne Sharklets? Der vom Sharklet ist 1,20 Meter, meine ich, mehr ungefähr.
Circa.
Oder 1,40 sogar mehr, aber wir wollen vom alten 34,10 Meter, 35,80 Meter, 31,90 Meter oder 35,70 Meter.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Flugzeugtypen, 319 bis 321?
Der Spannweite?
Hm. Gibt es nicht. Vielleicht ganz interessant.
Das ist auch ein Familienkonzept. Aber es gibt beim Flügel gibt es einen Tisch.
Das stimmt, ja.
Die Landeklappen vom 321 sind anders als die Klappen vom 320, vom 319. Aber Spannweite ist dieselbe bei jedem Familienmitglied. 17 Leute haben abgestimmt. 30 Minuten noch, 18 Leute.
30 Minuten. 30 Sekunden.
Der Abgestimmungsgrund richtig ist, Antwort Nummer 1. 34,10 Meter. Wieso wissen das so viele?
Ja, stabil, nicht schlecht.
Frage. Wann ist das Datum des ersten kommerziellen Fluges gewesen? Am 7. April 1907, am 2. Februar 1904, 1. Januar 1914 oder 10. März 1912? Was denkst du, Felix? Wann war's?
Ja, weiß nicht, ich überlege auch gerade, was das für ein Flieger war.
Ja, witzig. Ich habe es gelesen, und zwar der erste kommerzielle Flug, das war so ein Flugtaxi über einen Fluss rüber. Ging irgendwie, ich weiß gar nicht wie lang, glaube ich, 15 Minuten oder so, aber hat die Reisezeit auf 15 Minuten reduziert statt 10 Stunden.
Ah, krass. In den USA oder was?
In den USA war das. Und, echt ein fetter Flieger. Ich weiß nicht genau, welches Modell, also relativ unbekannt, aber ja, wann hat das Ganze stattgefunden? 1900 haben wir abgestimmt. Nur weil es sich ihm kommt. Einer lässt sich immer sehr viel Zeit. Vielleicht Google. Ey, googelt ja einer nebenbei. Wir müssen ja kontrollieren. Wir müssen ja gleich mal einmal rumgehen. Bei einer braucht man sehr, sehr lange. Wer ist das denn von euch?
Oh, hier wurde gerade der Vorschlag gemacht, den Browserverlauf offen zu legen. Lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht.
Nur auf der 1. Januar 1914.
Wie viele hatten es richtig? 5 Leute hat es nur richtig.
Jetzt kommt die nächste Frage. Wann ist die deutsche Lufthansa gegründet worden? Gegründet. Nach dem Krieg. 1. Dezember 51, 6. Januar 53, 5. Juni 56 oder 15. September 1949. Weißt du es, Felix?
Ich weiß es natürlich, aber ich werde es nicht sagen. Ja.
Jetzt kann ich nichts anhaben, wahrscheinlich. Aber Karma schlägt zurück.
Ja.
Ja, nee, den hat er ja. Den ja, die Zeit läuft weiter runter. 19 Leute haben wieder abgestimmt. Einer fehlt noch. Wieder abgestimmt. Und richtig ist, der 6. Januar 53 und 9 Leute haben es. Die vorletzte Frage. Wie groß ist die Fläche des Frankfurter Flughafens in Hektar? Felix, wie viel ist ein Hektar?
Ja, 1000 A. Das müsste ich jetzt googeln. Ich weiß es nicht. Wie groß ist ein Hektar?
2200 Hektar, 2000 Hektar und 2100 Hektar. Ist auch richtig sinnlos eigentlich.
Ey, ich wollte gerade sagen, wer mittendrin Airport guckt, jedes Mal der Vergleich mit dem Flugzeugfeld, mit den Fußballfeldern. Ja, jedes Mal. Ja.
Sind ja nicht... Das
können wir gleich umrechnen.
Ja, wir sind ja nicht bei Galileo hier, sonst hätten wir Fußballfelder. Oh, nur 3 Leute haben es richtig. 2100 Hektar. Kannst du mal googeln, wie viele Hektar sind?
Ich mach das mal.
Aber noch nicht googeln, weil jetzt kommt die letzte Frage. Wann ist der verkehrsreichste Airport nach Passagieren 2023? London, Heathrow, Atlanta, Paris Charles de Gaulle und dann New York JFK. Willst du kommen?
Ja. Also ein Fußballfeld hat in der Regel eine Größe von ca. 0,7 Hektar.
2100 durch
3000.
Also 3000 Fußballfelder. Wenn das stimmt. 3000 Fußballfelder. So, richtig ist der Petter. Und der Petter hat 10 Leute, die es nicht gehabt. Das heißt, wir haben. Was denn? So viele? Nee. Ah ja, okay, war circa durch. Wir haben Gewinner. Michele.
Herzlichen Glückwunsch. Ein Applaus für Michele. Willst du dein schmuckes Gefährt jetzt schon haben oder wollen wir das später machen? Sehr gut. Ja, aber nicht schlecht. 9 Fragen richtig. 9 von 10. Vielleicht solltest du mal bei Wer wird Millionär mitmachen.
Hast du alle gewusst? Oder zumindest den ersten. Ich muss noch nachfragen, weil ich mal die.
Sehr gut.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir nämlich den allgemeinen Teil durch und dann fangen wir wieder an Parallel jetzt 7. Die erste gehen noch schon zum Radstart, das ist gut. Ja, klar. Passt. Genau, das nächste Flight-Team hat Platz genommen. Dann geht's weiter, oder?
Wollen wir direkt weitermachen oder kurzes Päuschen machen? Kaffee trinken? Kurzes Päuschen? Ja. Also sagen nochmal, genau, Let and More von Stratik, stratik.de mit dem Code Fensterplatz könnt ihr noch 20% sparen. Und genau, der Leather and More geht jetzt an. Michele hat einen Gewinner. Wir posten davon natürlich Fotos. Und jetzt machen wir eine kurze Pause.
Fly 747 in Bensheim. Erweitere deinen Horizont mit einer Flugsimulation im originalen Boeing-Cockpit. Das perfekte Geschenk. Infos unter fly747.de.
So, liebe Leute, wir machen einmal weiter mit dem allgemeinen Fragenteil. Will ich das mal umschreiben. Wir konnten ja schon so ein paar Fragen hier im persönlichen Gespräch beantworten, aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir hier noch so ein paar öffentlich sozusagen erörtern können, sozusagen, oder wir hoffen, dass wir euch erstmal allgemein weiterhelfen können. Zuerst mal würde mich jetzt nochmal natürlich ganz kurz interessieren, wie lief denn das Fliegen bei denen, die schon geflogen sind? Konnten alle die Maschine zu Boden bringen? Einmal Handzeichen, bei wem es geklappt hat? Bei allen? Ah, okay. Aber keine schlechte Quote. Na gut, wir haben auch gute Instruktoren. Ist irgendwas Witziges passiert, außer eine Taxiway-Landung? Bitte? Ah, echt? Ich habe schon gehört, Oha. Es gab einen Cargo-Fire. War das vor, vor oder nach der Landung? Okay.
Das ist ganz.
Bei euch ist anscheinend am meisten passiert. Okay, Cargo-Fire, dann nimmt auf dem Taxiway gelandet vor Schreck. Gut, okay.
Sehr gut.
Könnte auch ein Annual Sim Refresher gewesen sein, aber nichts. Genau, dann hast du noch was?
Nee, ich weiß gar nicht, vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen. Also so Feuer ist ja immer eigentlich so das Dürfste, was an Bord passieren kann, weil alles andere, sag ich mal, jetzt gerade Jumbo, der hat irgendwie 4 Hydrauliksysteme, wenn der eins halt kaputt geht, ist eigentlich wurscht, weil er ist noch 3 andere. So Feuer ist halt immer doof, also da gibt's so diese Statistik, diese goldenen, wie viele Minuten sind's, wisst ihr schon? Ja, also es sind so ungefähr 17 Minuten, sagt man so im Schnitt, die von Feuer bricht aus bis Totalverlust vom Flugzeug. Also es ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Und das Interessante bei diesem Cargo-Feuer ist eigentlich, also es ist zumindest auf dem 320, dass das Verfahren vorsieht, wenn wir jetzt eine Fire-Indication haben im Aft-Cargo oder Forward-Cargo, dass wir landen würden und die Frachtraumtüren tatsächlich erstmal zubleiben. Weil das Blöde bei der Warnung ist halt, die löst aus, also der... Ja, diese Meldesensoren, die nehmen halt diese Rauchpartikel wahr, lösen dann aus. Wir würden dann das Halon da reinschießen und dann sieht das Verfahren aber nicht vor, dass die Feuerwehr ranfährt, die Türen aufmacht und visuell halt checkt, ob da ein Feuer ist, sondern die Türen würden so lange zubleiben, bis alle Gäste evakuiert sind. Und mittlerweile hier in Frankfurt haben die natürlich auch Wärmebildkameras und checken, okay, sind da jetzt 600 Grad drin oder ist halt alles gelöscht und 40 Grad oder wie auch immer. Aber das ist vielleicht ganz interessant. Also die Erwartung ist jetzt nicht da, okay, wir sind unten, sofort diese Türen aufmachen, um da irgendwie, keine Ahnung, zu löschen oder sowas. Sondern das ist bei dem Cargo-Feuer tatsächlich relativ knifflig, weil man halt auch immer nicht weiß, ist es eine reale Warnung oder ist es halt vielleicht nur irgendwas am Rauchen oder brennt es halt tatsächlich.
Ist das Feuer schon gelöscht? Weiß man ja auch nicht, weil die Warnung geht halt wahrscheinlich nicht aus, weil das Feuerlöschmittel immer noch dafür sorgt, dass das gesenst wird im Frachtraum. Also Cargo-Fire beim 320 ist nicht so eine schöne Sache. Allgemein keine schöne Sache, aber beim 320 weiß man jetzt nicht so richtig, ob es noch brennt oder nicht.
Ja, aber vielleicht auf Langstrecke, ne, 17 Minuten. Also wäre jetzt mit dem 320 in Europa eigentlich kein Thema, großartig. Aber wenn du jetzt mit einer 777, 747,
kann sich ja jeder überlegen, so im Nordatlantik, da sind
die... Kennt jemand die ETOPS-Zeit von der 777 über den Pazifik?
Muss einmal erklären, was ETOPS ist vielleicht.
Ja, also ETOPS ist heißt jetzt mittlerweile anders. EDTO heißt es, glaube ich, mittlerweile. Enhanced Diversion Time Operations, meine ich. Aber ETOPS ist noch so dieser alte Begriff. Extended Time Operations oder Twin Engine Operations oder sowas. Das bezieht sich darauf, du musst ja eigentlich deine Flugplanung so machen, dass du 60 Minuten bis zum nächsten Ausweichflughafen hast. Wenn du jetzt ETOPS fliegst, dann kannst du davon abweichen bis zu x Minuten. Wie viel sind die x Minuten über dem Pazifik? Ja, 180 ist über dem Atlantik, über dem Pazifik tatsächlich nochmal, ich meine 17 Minuten mehr oder 18, bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, 207 oder 208 Minuten sind's. Also sprich, du fliegst dann 3 Stunden und 18 Minuten. Ja, gut, wird man jetzt in Realität wahrscheinlich nicht machen, weil entweder stürzt dann ab oder, ja, weiß ich nicht, du hast das Feuer dann gelöscht. Aber rein legal von der Flugplanung her darfst du dich so weit dann von dem Ausweichflughafen entfernen. Ist jetzt auf dem Pazifik dann eh auch nochmal so eine Geschichte, weil da eh keine großartigen Alternates zur Verfügung stehen. Atlantik ist ja auch nicht gerade üppig mit Ausweichflughäfen, also ja, und ich meine die 747, die fällt da ja gar nicht drunter. Mit der kannst du ja einfach... Muss man oder sagen, wie ist das? Mit der 747 kannst du ja fliegen, so weit, wie du willst, ne? Ja, wir haben ja den Profi hier.
Bis zum Mond.
Der 747, ja genau. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los, oder?
Hat jemand eine Frage, die er loswerden möchte? Vor allem. Ich gebe dir mal das Mikro, ja, dann kannst du reinspielen.
Genau, also meine Frage wäre zum Thema GPS-Spoofing und Kriegsgebiete allgemein, ob ihr da schon irgendwie Erfahrungen hattet, weil ich habe zum Beispiel jetzt ein Video gesehen in letzter Zeit, da konnte man sehen, wie so die Systeme nacheinander ausfallen, wie so Fake-Alarms ausgelöst werden und wie die Piloten teilweise dann auch einfach die Systeme ausgeschaltet haben, um halt nicht genervt zu werden von Terrain oder so. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr da irgendwie Erfahrungen damit gemacht habt oder irgendwie Schulungen in dem Bereich habt?
Ja, ist eine gute Frage. Das beschäftigt uns ja jetzt schon länger, also dieses ganze Thema Störung vom GPS. Es kommt so ein bisschen auf den Flieger an. Also bei der 777 war das so, da hattest du dann eigentlich relativ wenig damit am Hut. Das ist halt eher nervig, weil dann immer wieder irgendwelche, also zum Beispiel das ADS-B hängt teilweise dann auch da irgendwie mit an dem GPS mit dran und so. Und dann kommt da immer eine Warnung, dass das ADS-B dann halt nicht mehr funktioniert. Also sprich, die Sachen, die der Flieger aussendet, zum Beispiel bei Flight Radar 24 oder so, das sind halt ADS-B-Daten, die fallen dann halt dementsprechend aus. Du musst dann am Transponder so ein bisschen hin und her schalten. Du hast teilweise dieses Terrain Warning System hast du nicht mehr und so. Aber dass du jetzt wirklich deine Navigationsgenauigkeit verlierst, weil die zu ungenau ist, das hast du eigentlich nicht, weil der Flieger ja auch zum Beispiel mit bodengestützter Navigation navigieren kann. Und diese geforderte Navigationsgenauigkeit, die erfüllst du dann eigentlich immer. Also ich hatte das jetzt nie, dass wir da irgendwie Probleme mit hatten. Auf dem 320 hatte ich es jetzt auch schon ein, zwei Mal. Da stellst du dann aber im Grunde eigentlich nur deine Uhr um. Also du stellst die Uhr von GPS auf Int. Also sprich, du checkst, dass die Uhr kein GPS-Signal mehr bekommt. Und dann kannst du eigentlich relativ normal fliegen. Der Flieger überwacht das auch. Also der nimmt dann zum Beispiel, wenn der sieht, das GPS ist nicht mehr genau, der nimmt das dann auch nicht mehr als Positionsgrundlage. Und das war's dann eigentlich schon. Dann machst du vor dem Flug, wenn du jetzt das erwartest, machst du nochmal ein ADIS-Alignment. Also sprich, du resettest deine Trägheitsplattform, dass du halt sicherstellst, dass die keinen internen Fehler mehr haben. Und dann war's das eigentlich schon. Also ich hatte es auch letztens mal, da sind wir über Ägypten geflogen. Und da hat mein iPad hat angezeigt, wir wären stationär über Beirut. Spoiler war nicht der Fall. Wir waren irgendwie über ein Festland von Ägypten und den Flieger hat das gar nicht interessiert. Also da kam auch gar keine Fehlermeldung. Das iPad war irgendwie fehlerhaft. Also die GPS-Position, den Flieger hat es gar nicht interessiert. Also das ist jetzt so meine Erfahrung damit. Dass uns das jetzt wirklich betrifft, wir müssen es vor jedem Abflug checken, dass wir nicht in Gebiete fliegen, wo diese GPS-Störungen auftreten. Wenn wir das machen, dann gibt es dann halt auch bestimmte Sachen, die wir beachten müssen, bis halt dann zu dem Fall, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass wir das GPS nicht brauchen, navigatorisch. Und das war's eigentlich. Also ist eher nervig als jetzt ein Sicherheitsrisiko, würde ich sagen. Bisher zumindest.
Ja, also ich kann insofern noch anschließen. Also ich habe jetzt letztens, ich weiß nicht, folgt jemand Flight Radar 24 bei YouTube mit dem 350? Genau, das habe ich jetzt auch gesehen. Also ist natürlich schon so eine alte 320-Ronte, die nicht mal ein GPS hat, die juckt das halt überhaupt nicht, das ist halt wurscht. Aber jetzt bei den Neos ist es zum Beispiel so, und auch beim 350 wird das so sein, Airbus hat ein System entwickelt, dass du im Prinzip das GPS dafür nutzt, wenn deine Staurohre alle zu sind, dass du trotzdem eine Geschwindigkeitsanzeige, eine Höhenanzeige hast und so weiter. Das funktioniert einerseits mit diesem AOA-Engel, aber das funktioniert auch über GPS. Also du kannst über GPS zum Beispiel auch eine Altitude errechnen. Ist halt schlecht, wenn das GPS gestört ist, weil halt die Höhe nicht mehr stimmt, deine Geschwindigkeit nicht mehr stimmt. Das heißt, diese ganzen Backup-Systeme fallen dann weg. Und das ist zum Beispiel auch bei dem 350 dann so. Deswegen steht dann da auch RMP-AR und D-Bus und diese ganzen Sachen. Das fällt alles weg. Also es ist schon ein Redundanzverlust. Und was halt auch eine Gefahr ist mit diesen Terrain-Warnungen, die halt, also es gibt ein GPWS, das ist quasi wirklich basic, basic, basic. Also der sagt dir halt, okay, too low gear, too low flaps, wenn du jetzt auf dem, keine Ahnung, du bist im Anflug, auch nicht immer, aber wenn du noch weiter weg bist von der Bahn und du hast halt dein Fahrwerk vergessen oder sowas, das funktioniert nach wie vor. Aber es gibt auch dieses Enhanced GPWS, das heißt, der nutzt GPS-Daten dafür, seine Database abzugleichen und sagt dir halt auch Caution, Terrain ahead oder irgendwie sowas, ja. Und das funktioniert dann tatsächlich nicht mehr, beziehungsweise funktioniert halt fehlerhaft. Also wenn du jetzt im Anflug bist und hast plötzlich eine Terrain-Warnung, wo du jetzt vielleicht auch nach Jerewan oder so fliegst, wo jetzt ein Platz ist, wo man auch damit rechnen könnte, dass da Terrain ist, ja, da musst du, also es kann unter Umständen schon dazu führen, dass du dann ein Ausweichmanöver fliegst, obwohl es nicht nötig ist, oder du halt das Ausweichmanöver gar nicht angezeigt bekommst, weil der Flieger halt denkt, er ist, keine Ahnung, über, ja, sonst wo, ne, Pusemuckel, also ja, also es hat schon operationelle Auswirkungen und ja, aber der Flieger wird jetzt nicht, also du bist jetzt, wenn du jetzt nach Antalya fliegen willst, dann wird der Flieger jetzt nicht plötzlich nach Kairo abdrehen oder so, also das passiert nicht, aber es hat schon operationelle Auswirkungen oder man muss sich zumindest auch darüber klar machen, was jetzt der Status des Flugzeugs ist, ja.
Noch eine Nachfrage vielleicht in dem Video, was du auch erwähnt hast, da haben die Piloten auch selbst FlightRadar24 genutzt, einfach, ich weiß nicht, auch Spaß oder Situational Awareness oder so. Dürft ihr das auch oder macht ihr das auch oder macht ihr das nicht?
Was haben die gemacht?
FlightRadar24 genutzt im Cockpit.
Achso, dass sie mitfliegen durften, meinst du?
Nee, die haben es selber sozusagen auf den Tablets offen gehabt.
Ach so, ah, okay.
Ja, verstehe. Ja, also wenn man Internet hat.
Ja, genau, also wenn man Internet hat, dann ginge das. Also wir haben, also unsere Flieger haben jetzt noch kein Internet, deswegen bei mir geht's eh nicht.
Ja, also ich meine Internet, wir haben, also das war jetzt ein Finnair-Video, das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass die FlightRadar tatsächlich als Airline auch professionell benutzen. Gibt's ja tatsächlich auch, also ganz viele Operation Center nehmen mittlerweile FlightRadar. Und wenn die App auf dem iPad haben und sich das dann über das WLAN ziehen können, ja, es ist aber von Airline zu Airline anders. Also ich persönlich weiß, ich brauche das jetzt nicht. Also mich interessiert das jetzt nicht, ob der Flieger da von sonst wo nach Dings fliegt, aber ja, Schaden tut's natürlich auch nicht. Also für Situational Awareness ist nicht schlecht. Ja.
Genau. Ja, wir haben auf manchen Fliegern haben wir teilweise unser eigenes FlightRadar. Die haben so ein ADS-B-In sogar. Und dann kannst du auch von anderen Fliegern dieses ADS-B-Signal auf dein Navigationsdisplay anzeigen lassen. Das ist tatsächlich eigentlich ganz cool, weil dann siehst du erstmal, du hörst ja die anderen Flieger im Funk und da kannst du dann halt auch wirklich gucken, wo sind die jetzt eigentlich, mit denen die funken. Und das ist halt so für einen Anflug gerade mal ganz praktisch, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Transition in Frankfurt bist und du wartest darauf, wann die dich jetzt eindrehen lassen auf den Endanflug, dann siehst du halt jetzt Airline XY hat jetzt gerade einen Vektor auf aufs Final bekommen, dann kannst du schon für dich so ein bisschen planen, ah, okay, dann gehen wir wahrscheinlich auch gleich rum. Also das gibt's, aber das haben nicht alle Flieger. Also ist auch nur eine Option von Airbus, aber ist ganz praktisch. Nennt sich, glaube ich, Azor. Genau. Gibt es weitere Fragen? Ich gehe rum, ja. Zu meinem Lokführer gehe ich persönlich. Zu meinem Deutsche Bahn-Spezialist.
Kurze Frage. Wenn ich meine ATPL gemacht habe,
ja,
und die jetzt fertig habe und wenn ich jetzt mich irgendwo bewerbe bei einer Airline, wie bereite ich mich jetzt auf das Assessment vor?
Hast du es verstanden?
Wie bereitet man sich aufs Assessment vor?
Wenn du dich bei einer Airline beworben hast, wie bereitest du dich aufs Assessment vor? Nach deinem ATPL, also wenn du die Ausbildung, ja. Als der Felix der Experte eigentlich.
Ja, also eigentlich sind ja, ich sag mal, Assessment ist ja eigentlich immer gleich, ne? So, weil die wollen erstmal machen sie Tests, wo sie erstmal rausfinden, bist du grundsätzlich dafür geeignet, kognitive Sachen, Mehrfachbelastung, Merkfähigkeit, das ganze Zeug. Da ist meine persönliche Meinung, dass man sich ganz gut darauf vorbereiten kann und dass es auch eher eine Fleißarbeit ist und man sich da auch ganz gut drauf vorbereiten kann. Dieses andere, dieser nächste Step, was ja dieses Assessment Center ist, wo man halt, keine Ahnung, Teamspiele machen muss oder Interviews dann noch führen muss. Ich stinke schon, hier fliegt schon eine Fliege um mich rum. Ist halt natürlich ein bisschen kniffliger, finde ich. Also ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass du dich selber gut einschätzen kannst, dass du selber weißt, was sind Stärken, was sind Schwächen von mir. Dass du selber auch in der Lage bist, sage ich mal, ein einheitliches Bild von dir zu präsentieren. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, da ist jetzt ein Gruppenspiel und du sitzt da und bist eher zurückhaltend, bist eher schüchtern, traust dich nicht, was zu sagen. Und dann sitzt du später im Interview und dann sagst du, ja, also ich bin Typ, ich gehe richtig gerne auf Menschen zu, bin total offen. Dann wird der Psychologe halt sagen, ja, okay, also haben wir jetzt anders gesehen und offensichtlich kann er sich selber auch gar nicht einschätzen. Ist schlecht. Sondern wenn du selber introvertiert bist, muss da nicht schlimm sein, kannst ja trotzdem ein guter Kollege sein, aber du musst es halt vielleicht wissen und musst dann auch Strategien dafür haben. Was machst du jetzt zum Beispiel, wenn du introvertiert bist und du dich gar nicht traust, irgendwie aus dir rauszukommen und dein Kapitän neben dir ist aber jemand, das ist so ein richtiger, ne, hier Ex-Bundeswehr oder hier Ex-Holländer, keine Ahnung, ja, und der erzählt dir auf dem ist ILS. Reicher. Ja, keine Ahnung, ne, kann auch ein Deutscher sein. keine Ahnung, der fliegt ja jetzt sein ILS in Bangkok runter und sitzt schon halb am Pool und hat auch schon 3 Kaipi-Intus. Und das aber fliegt auf die Parallelbahn dann so, ne? Und du sitzt dann da und sagst so, ja. So, dann musst du halt eine Strategie haben, was machst du jetzt? Wenn du introvertiert bist, sagst du halt vielleicht eher, ey Chef, coole Pool-Story, aber guck mal, dein Localizer, ne? So. Oder du bist halt ein Typ und sagst, hier, guck mal, ne? Bullshit, was du da gerade machst oder keine Ahnung, so. Und das musst du halt, finde ich, glaubhaft rüberbringen. Und wenn du jetzt eher introvertiert bist, ist das nicht schlimm. Gerade wenn du dann vielleicht auch als Schwäche sagst, okay, im ersten Moment fällt es mir vielleicht schwer, auf Leute zuzugehen. Ich bin erstmal ein bisschen zurückhaltend. Dann sagen die, aha, hat er auch so gezeigt, weiß er selber, konsistent. So, ne? Aber das ist halt was, das ist halt auch schwierig. Gerade, ich sag jetzt mal, je nach Lebensalter, wenn du da jetzt als 18-jähriger Abiturient sitzt, weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt von dir erwarten, dass du schon, was willst du da groß erzählen? Ja, was sind deine größten, keine Ahnung, die größten Sachen, die du bisher erreicht hast. Ja, Abi und Führerschein, so, ne? Klar, mit 18, was willst du denn erzählen? Wenn du da jetzt aber natürlich schon mit Ende 20 sitzt oder so, wollen die natürlich ein bisschen mehr hören, ist klar. Aber ich finde, diese Vorbereitung ist halt ganz häufig eher was, wo du dich mit dir selber auseinandersetzen musst, dich selber gut kennen musst, vielleicht auch mal Freunde, Kollegen fragst, ey, wie siehst du mich denn eigentlich? Siehst du auch, dass das meine Stärke ist? Siehst du auch, dass das meine Schwäche ist? Ja, das finde ich eigentlich so die Schwierigkeit dabei. Aber letzten Endes ist es natürlich auch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Glückssache, aber du musst halt auch einen guten Tag haben, ne? Das gehört auch manchmal dazu, ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Da sitzen dir auch Menschen gegenüber, ist vielleicht auch ein bisschen Nasenfaktor, das, keine Ahnung, 5% kannst du halt nie ausschließen. Aber das wäre jetzt so das, worauf ich mich da vorbereiten würde, also ich würde mich wirklich mit mir selber auseinandersetzen. Ja,
ja, vielleicht noch zur Ergänzung, also vor dem Interview und vor diesen ganzen Gruppenspielen und so ist ja so, dass wenn du schon einen Flugschein hast, du ein Screening fliegen musst. Das ist halt so der größte Unterschied eigentlich zu den Auswahlverfahren jetzt als Ab Initio, weil als Ab Initio gehst du ja auch in den Simulator, aber das ist, ja, weiß ich nicht, 30 Sekunden geradeaus, dann steigst du, also musst da mehr oder weniger gucken, dass du so koordinativ so ein bisschen das drauf hast. Wenn du jetzt so ein Screening-Programm fliegen musst bei einer Airline, dann ist ja so, dass du dann da wirklich Single-Pilot-Operation sozusagen machen musst, ohne Autopilot, ohne Flight Director. Radio Navigation ganz alt hergebracht, also mit irgendwelchen NDBs auf irgendwelche Klapperstationen in Timbuktu zufliegen und dann hoffen, dass das mit der Höhe und so alles passt und so. Gleichzeitig musst du noch einen Kollegen ins Boot holen, briefen. Dann musst du noch rechnen, wenn du ein Holding fliegst, dann musst du noch darauf achten, dass derjenige dir kein Ei legt, weil das machen die dann manchmal auch ganz gerne, dass sie dann mal aus Versehen irgendwie woanders hingreifen, als du ihnen eigentlich gesagt hast. Also das kommt noch dazu und also meine persönliche Meinung dazu ist noch, dass es da nicht so sehr ums Fliegen geht. Also das sollte natürlich grob passen, aber ich glaube, dass die da auch schon drauf gucken, was du für ein Typ bist. Das war jetzt zumindest meine Erfahrung. Du kannst da auf jeden Fall auch Fehler machen, teilweise auch grobe Fehler. Ist bei mir zum Glück nicht passiert, aber ich habe von einigen Kollegen, die jetzt auch bei meiner Airline zum Beispiel fliegen gehört, dass die im Screening teilweise schon Sachen verkackt haben. Das passiert auch einfach und ich glaube, da wollen die dann halt sehen, wie du mit Druck umgehst, also wie du mit Stress umgehst, ob du da auch dann selber in so eine Art Stresstunnel gerätst oder ob du dann immer noch so die Offenheit hast zu sagen, ah, kacke, ist mir jetzt passiert, habe ich gesehen, verbessere ich jetzt. und dann einfach deinen Stiefel weitermachst. Also ich glaube, das ist bei diesen Auswahlverfahren auch sehr wichtig, dass du gut mit deinen Fehlern umgehen kannst, also sprich offen und dann auch konstruktiv diese versuchst dann wieder zu beheben. Und dann für die Interviews, glaube ich, was Felix jetzt auch schon gesagt hat, wichtig, dass du da einfach authentisch bist, weil das sind Profis, die merken, wenn du denen da was vorlügst, das ist auch nicht in deinem eigenen Interesse. Also wenn man da in diesen Bewerbersituationen ist, das kennen wir ja auch noch, dann willst du halt immer so diese goldene Formel haben, wie man da durchkommt, aber die gibt's halt leider nicht, ne? Also und um den Spieß dann nochmal umzudrehen, wenn man sich so in die Position von so einem Auswahlkapitän reinversetzt, also ich habe jetzt persönlich noch mit keinem, ich bin mal mit einem geflogen, der das für eine österreichische Airline macht, der hat mir so ein bisschen was erzählt, aber der hat auch nicht so richtig mit offenen Karten gespielt, deswegen die lassen sie da immer noch so ein paar Geheimnisse offen. Aber wenn ich mich jetzt in die Person reinversetze, der jetzt aussuchen soll, wer da zukünftig in den Cockpit mit mir sitzt, dann wäre mir auch wichtig, dass derjenige einfach, ich sag mal, ein entspannter, netter Typ ist, mit dem ich mir auch vorstellen kann, 12 Stunden nachts über den Atlantik nach Hause zu fliegen, so, ne? Also es bringt dir halt nichts, wenn du alles Mögliche weißt und da super auftrittst und so, wenn du halt in Anführungsstrichen so ein Stinkstiefel bist oder ein Arschloch, mit dem keiner was zu tun haben will. Weil ich glaube, ist jetzt nicht keine gesicherte Information, aber ich meine, so der Auswahlkapitän ist letztendlich der, der entscheidet. Die Psychologen sitzen da auch, die geben mir Gutachten ab natürlich über dich. Aber letztendlich entscheidet dann da halt der Firmenpartner sozusagen. Und ich glaube, da ist halt schon so ein bisschen Nasenfaktor einfach dabei. Und da ist dann halt auch wichtig, dass man dann einfach möglichst entspannt und nett halt auch auftritt. Und das ist ja auch eine Kunst, ne? Weil gerade als Apinizio zum Beispiel, dann sitzt du da im Interview, du weißt, das ist der Job, den du unbedingt machen willst. Du kannst dir nichts anderes vorstellen. Und dann da trotzdem halt einigermaßen cool zu bleiben, ist halt auch dann, oder halt nett und entspannt zu bleiben, das ist dann halt, glaube ich, auch eine Qualität, wo ich zumindest drauf gucken würde, wenn ich jetzt Auswahlkapitän wäre, ne? Aber das ist jetzt auch keine gesicherte Information, das ist vielleicht dann eher so die Kirsche auf der Sahne, aber das wären so die Sachen, die mir noch einfallen. Es sind ja tatsächlich auch einige, glaube ich, hier, die jetzt ein Interview vor sich haben, ne? Bei der Flugschule. Und fertige Piloten gibt's ja auch schon, die es jetzt noch vor sich haben. Also betrifft ja einige. Ja. Mal gespannt. Nächste Frage. Hat das die Frage beantwortet? Quatsch mit dem Nebenmann.
Ich gebe dem Jumbo-Kapitän mal das Mikro.
Ja, vielen Dank. Das kann ich mich den Worten vom Flo nur anschließen. Das war genau richtig, was er alles gesagt hat. Wir machen hier regelmäßig Assessment-Vorbereitung und das würde ich noch empfehlen, vor dem Flug in dem jeweiligen Simulator eine Session zu machen. Ich habe übermorgen wieder hier 747 Bewerber für Cargolux. Das ist einfach total anders, wenn du das Flugzeug schon mal gesehen hast, weil, wie er richtig sagt, in dem Cockpit ist ein Psychologe mit drin und der guckt sich dann an, wie du auftrittst. Und eine gewisse Souveränität kann natürlich nicht schaden. Und wenn du vielleicht ein paar Kinken an dem Flieger kennst oder zumindest schon mal 4 Triebwerke in dem Fall in der Hand hattest oder wenn dein Auswahlverfahren auf einer 737 ist, würde ich doch mal gucken, dass ich vorher so eine halbe Stunde mir das Ding irgendwo irgendwie günstig angucke, ne? Und was er noch gesagt hat, sehr sympathisch, wenn man natürlich dieses Gefühl hat, ist es der Job, den ich unbedingt machen will, wenn man das zum Beispiel dann sagt, Leute, das ist der Job, den ich unbedingt machen möchte, ich bin jetzt nervös, also ich gebe mein Bestes, dann hat man schon mal auch die Hälfte der Miete im Sack. Das ist halt schwierig. Diese meisten interessanterweise bei Cargolux scheitern dann tatsächlich im Teamspiel oder, ohne jetzt hier viel zu verraten, im psychologischen Gespräch dann, ne? Aber Teamspiel ist auch ein Ding, was immer drankommt. Schwierig, aber da gibt's auch Leute, die dieses Teamspiel gemacht haben. Und dann ist es immer eine gute Idee, sich vielleicht mit jemand in Verbindung zu setzen, der gerade das Auswahlverfahren gemacht hat und fragt, hör mal, wie war das denn bei dir? Was habt ihr denn da für eine Situation erlebt? Und dass man nicht so ins kalte Wasser geschmissen wird, ne? Und von daher, man kann was machen, sich vorbereiten. Das muss man tatsächlich auch sagen. Ja. Da so unvorbereitet reinzugehen und zu sagen, ja, ich bin, wie ich bin.
kann klappen.
Muss aber nicht.
Muss aber nicht, ja.
Ja, vielen Dank.
Würde ja insofern eigentlich auch, ja, danke erstmal, genau. Würde halt insofern auch nicht gerade für Piloten sprechen, weil Vorbereitung ist eigentlich so das A und O. Wir machen ja den Großteil eigentlich nichts anderes, dass wir uns mit irgendwelchen Situationen beschäftigen, die zum Glück nie eintreten oder 99,9% der Fälle. Wir kriegen unser Geld ja eigentlich nicht dafür, dass wir von A nach B fliegen, sondern du kriegst halt als Pilot das Geld dafür, dass du selbst, also zu jeder Tag und Nachtzeit, egal wie lange du schon im Dienst bist, dass du dann halt ablieferst, wenn irgendwie was passiert. Das passiert zum Glück eigentlich nicht, aber Also Vorbereitung ist halt auch das A und O. Und wenn du da jetzt hinkommst und sagst, mein größter Traum ist, Pilot zu werden, und dann fragen die, wie haben sie sich vorbereitet? Ja, ich bin hier, habe ein Hotel gebucht. Ja, weiß nicht, würde ich auch schon sagen, ist komisch.
Und wenn ich noch ganz kurz ergänzen darf, also für alle, die es jetzt quasi vor sich haben, wir sagen das jetzt so, ne, denk dran, mach das, mach das, mach das. Also transportiert diese Leidenschaft auch, ne? Also natürlich wollen die hören, keine Ahnung, rational, und ihr könnt das alles irgendwie erklären und so weiter. Aber die wollen natürlich auch spüren, dass ihr fliegen wollt, ja, dass das eure Leidenschaft ist. Und wenn der Auswahlkapitän dich dann fragt, ja, was ist dein Lieblingsflugzeug? Dann sagst du, ja, das, wo hinten, keine Ahnung, das Gelbe drauf ist. Und dann sagt er, aha, okay, was ist das für ein Flieger? Und dann sagst du, ja, Boeing oder Airbus. Ist auch schlecht, ne? Also ist natürlich auch klar, die wollen natürlich auch dann raushören, okay, bisschen Kerosin im Blut hat er oder sie dann schon. Also das schadet auf jeden Fall auch nicht. Aber das ist manchmal auch nicht so schwer. Also was Olli ja gerade auch gesagt hat, man ist angespannt, man ist ein bisschen verkrampft, aber das wissen die auch. Also die meisten zumindest, würde ich sagen.
Ja. Ja.
Gut. Noch weitere Fragen, die wir heute beantworten können?
Ah, praktisch.
Ja. Lauf vor.
Ja, die Frage geht auch an dich, Flo. Ja, du bist ja vor kurzem von der Cargo in die Passage gewechselt. Und die Frage ist, warum? Was hat dich dazu bewegt? Würdest du es wieder tun? Und was sind für dich die größten Unterschiede?
Ich glaube, Flo hat seine Story heute auch schon verarbeitet hier im
Geschichtskontext. Du siehst, ich bin geprägt durch diese Zeit. Es waren harte 4 Jahre. Ja, ist eine gute Frage. Ja, was hat mich bewegt? Also bei der Airline, wo ich angefangen habe, war es so, dass man da halt keine Option hat, was man fliegt, also welches Flugzeug und welche Strecke. Und ja, bei mir war es jetzt halt so, ich wollte jetzt nochmal irgendwie was anderes sehen. Also ich wollte einfach nochmal Passagiere fliegen. Ich wollte nochmal ein anderes Flugzeug fliegen und einfach eine andere Operation sehen. Das war so ein Grund dafür auf jeden Fall. Also von der Firma her und so war ich jetzt, es war alles okay, aber jetzt bei der Firma, wo ich jetzt bin, fühle ich mich auf jeden Fall nochmal deutlich wohler. Ich muss auch sagen, ich habe das, also ich habe mir das nicht leicht gemacht mit der Entscheidung. Ich habe auch viel mit Felix zum Beispiel gesprochen, weil einige, die jetzt zurückgegangen sind zu Felix Airline, die sind vorher halt in meiner jetzigen Airline geflogen, und da war immer so der Tenor, die Stimmung ist halt mega an Bord und so, die Leute sind alle mega nett, die Kollegen sind super. Und das war jetzt halt bei meinem vorherigen Arbeitgeber nicht immer so, beziehungsweise hat mich halt so gestört, keine Ahnung. Das waren eigentlich so zusammengefasst die Gründe, warum ich das gemacht habe. Und ich muss auch sagen, ich bin auch echt froh darüber. Also die Zeit jetzt, also das Training, die ersten 6 Monate waren echt mega cool. Also die Leute sind mega nett. Mit Kabine ist auch echt total cool, weil du hast auch mal andere Sichtweisen und so. Du hast auch mal mit anderen Leuten zu tun. Jetzt da sind auch ganz viele, also man ist vielleicht für euch auch ganz interessant. Man denkt ja immer so, ja, okay, die sind Flugbegleiter, aber ganz viele machen das halt nur nebenbei, ne? Es gibt viele, die so Mini-Teilzeit machen, dann studieren. Es gibt welche, die haben irgendwie 30 Immobilien in Berlin. Dann gibt's irgendwie welche, die haben noch nebenbei irgendwie einen IT-Workshop, sind da Trainer für irgendwas oder so. Also da sind nochmal ganz viele andere interessante Leute dabei, die dann auch ein paar witzige Geschichten zu erzählen haben, wie im Galley Talk ja vielleicht auch nochmal verarbeitet wird in Zukunft. Und ja, für mich war der Schritt auf jeden Fall also genau der richtige. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe jetzt auch die Option, Kurz- und Langstrecke zu fliegen. Ganz viele neue Destinations, ganz andere Operation. Und das ist, also was man jetzt sagen muss, du hast jetzt nicht mehr dieses Entspannte von der Cargo, ne? Also das war halt immer so, okay, alle Pferde und alle Autos sind an Bord, dann Klappe zu und Abfahrt. War scheißegal, ob da 20 Minuten noch bis zur Aufflugzeit waren oder wir waren auch eigentlich immer zu früh da. Ich glaube, ich hatte 3 oder 4 Mal Verspätung in 4 Jahren. Also das fehlt jetzt natürlich, ne? Und du hast immer ein paar Leute mehr, die du im Boot halten musst, ne? Also da ist viel mehr Kommunikation und du musst auch viel mehr wissen. Also so diese, wir haben ja auch Handbücher, was so dieses Emergency Handling angeht, und wir haben Handbücher, wie wir jetzt mit bestimmten Passagierbedrohungen auch umgehen müssen und so. Das kommt halt alles dazu, ne? Das hat sie bei Cargo jetzt auch nicht. Aber ja, kommt man auch rein. Also das war eigentlich so zusammenfassend, glaube ich, das, ja. Oder? Hat es die Frage beantwortet? Ja, sehr gut.
Das war schon übrigens gut. Das Glide Slope im Hintergrund, das ist GPWS, also das System. Und das geht trotzdem auch ohne GPS. Genau. Gibt es sonst noch Fragen, die wir beantworten können, dürfen, sollen, müssen? Soll ich?
Nimm mal erst den Schummler hier.
Nimm den neuen.
Trotz Googeln. Nicht gewollt.
Dann hätte ich den Körper gewonnen.
Ja. Du wolltest überzeugend schummeln und dachtest, ah, zwei Fragen kann ich verkacken.
Reden, oder? Ja. Nee, Quatsch. Ja, meine Frage, ihr habt ja an verschiedenen Flugschulen eure Lizenz erworben. Und da würde ich gerne mal wissen, so grundsätzlich, gab es da Situationen jetzt bei der jeweiligen Flugschule, die ihr noch so präsent habt in Erinnerung, wo vielleicht Sachen nicht so gut liefen, vielleicht auch nicht unbedingt nur persönlich bei euch nicht gut liefen, sondern vielleicht auch generell, was bei der jeweiligen Flugschule vielleicht auch anders gelaufen ist. Ne? Gab es Sachen, die sind extrem gut gelaufen, vielleicht bei deiner Flugschule und bei deiner wiederum nicht oder andersrum und ja generell vielleicht, was da so auch vom Ablauf her die Unterschiede waren.
Also Felix und ich waren an unterschiedlichen Flugschulen auf jeden Fall. Und ja, was da die Unterschiede waren, also ich würde jetzt schon sagen, dass man auf jeden Fall, wenn ich mir die Schulungsunterlagen und so angucke, auf jeden Fall einen Qualitätsunterschied nochmal merkt. Also ich habe auch ab und zu mal in Felix-Unterlagen dann gestöbert. Wir haben ja ein paar Jahre zwischen unserer Ausbildung gehabt. Und da kann man dann auf jeden Fall schon den einen oder anderen Standardisierungsgrad mehr sehen. Also bei der Schule, wo Felix war. Bei uns lief auch die Planung, ehrlich gesagt, ziemlich schlecht. Also das war vor allem in der PPL-Phase, hatten wir richtig lange Wartezeiten. Wir hatten voll oft schlechtes Wetter und dann saß du halt total oft zu Hause. Für mich war es gut, weil ich konnte meine Masterarbeit zu Ende schreiben. Also so zumindest die ersten paar Wochen war das eigentlich ganz angenehm. Aber ja, also das würde ich sagen, waren so die großen Unterschiede jetzt erstmal, die mir so auffallen. Also
ja. Dir? Also habe ich auch nichts zu ergänzen. Ich würde auf den ersten Teil der Frage mal eingehen, ob mal was passiert ist. Also ich kann mich dran erinnern, wir haben jetzt auch ein paar Leute, die hier ihre PPL machen, gemacht haben, whatever. Also der Leiter unserer Flugschule hat damals gesagt, wir entlassen sie jetzt in den unsichersten Flugbetrieb unserer Airline. Und es ist ja letztendlich tatsächlich so, also es sind Flugschüler in einmotorigen Flugzeugen. Ne? Es ist eigentlich schon klar, dass das jetzt vom Sicherheitsniveau da jetzt mal nicht so Bombe ist, also würde ich jetzt keine Tickets für verkaufen, wenn ich kaufmännisch Ahnung hätte. Und es ist natürlich auch so, dass einfach auch viel geübt wird und da natürlich auch Fehler passieren, ne? Geht jetzt los bei, man fliegt ja auch so los, ne? Als Flugschüler. Ja, kannst deine Route planen, aber ob du sie dann so abfliegst, ist die andere Frage, ne? Geht weiter bei, je nachdem, also ich habe ja mein Sichtflugtraining da auch in den USA gemacht und ja, wenn man so an den Himmel guckt, dann denkt man immer, ist ja super viel Platz, aber den teilen sich halt auch ganz viele unterschiedliche Teilnehmer, ja. Also da fliegt ein Flugschüler mit seiner F-16 lang, da fliegt ein Flugschüler aus China mit seiner Einmod lang und das Ganze bei amerikanischen Fluglotsen, die auf dich eigentlich gar keinen Bock haben. Dann fliegen da noch irgendwelche Airliner dazwischen und ich sag mal, das ist von der Mischung her alles so ein Cocktail, den man jetzt als Airline ja eigentlich vermeiden will, ne. Und da passieren natürlich auch Sachen, dass man mal in eine Kontrollzone reinfliegt, ohne dass man vorher reingerufen hat. Wenn man irgendwelche Verfahren halt übt, dass man irgendwelche Handgriffe vergisst. Bei mir persönlich war es einmal nur so, wir haben eine Shortfield Landing gemacht, also wo du halt, also wir haben es geübt, aber es war eigentlich auf einer mega langen Runway, also es war eigentlich jetzt nicht so Stress. Und dann wollte mein Fluglehrer mir zeigen, dass man die Ausfahrt links noch bekommt, hat dementsprechend in die Bremsen getreten und dabei ist ein Reifen geplatzt. Wir haben die Ausfahrt auch noch bekommen, aber ja, der Reifen war halt platt und dann bist du halt manövrierunfähig und das Doofe war, dass halt unser Heck noch so halb auf der Bahn hing. Für uns war es gut, weil wir hatten Feierabend, für die anderen Flugschüler war es doof, weil die mussten erstmal woanders hinfliegen, weil der Flughafen zu war. Ja, also das ist mir jetzt persönlich passiert. Jetzt nichts Schlimmes, aber ja, ist auch nicht so geil, wenn man da dann, also der Moment danach ist halt total dumm, ne? Weil dann sagst du so, ja, komm, wir schaffen das noch, tritt in die Bremsen. Und du denkst schon so, ja, weiß ich nicht, ne? Und dann stehst du halt da und dann liegst du da so auf der Seite und dann guckst du so rüber und denkst so, ja, was sagst du denn dann? Dann sagst du auch nicht, siehst du, habe ich doch gesagt, sondern das kommt halt auch doof.
Ja, da gibt's also Fluglehrer, die, also immer aufpassen, Fluglehrer, die dir was zeigen wollen, meistens keine so gute Idee. Also,
immer schwierig.
Ich habe jetzt persönlich eigentlich auch nichts derart erlebt, aber ich habe einmal gehört von einem aus meinem Kurs, da wollte der Fluglehrer zeigen, dass man sehr gut aerodynamisch bremsen kann nach der Landung. Das heißt, das Bugfahrwerk wird sehr lange oben in der Luft gehalten und es wurde ein bisschen zu lange in der Luft gehalten und dann wurde hinten aufgesetzt einmal. Ja, das sind schon, also da ist immer Vorsicht geboten. Also wenn der Fluglehrer sagt, ich will dir was zeigen, dann am besten aussteigen, wenn man kann. Ja, sonst glaube ich, so richtig was passiert. Ja, was Felix schon sagte, also es ist halt, je nachdem auch, wo die Flugschule ist, ne? Also bei mir war es so, das ist auch ein sehr enger Luftraum. Du hast halt 100 Fuß Luft zur Kontrollzone, wo dann halt die Airliner im Endanflug sind. 100 Fuß sind 30 Meter. Also da guckst du wenigstens vorm Abflug dreimal, dass der Höhenmesser richtig eingestellt ist, weil ein Hektopascal verdreht, dann war es das schon. Dann bist du da schon bei den großen Jungs unter Umständen im Gehege. Aber das war es eigentlich auch. Also bei mir ist da eigentlich zum Glück nichts passiert, aber es gibt abenteuerliche Stories auf jeden Fall. Ja.
Und ich finde auch immer, also ich weiß nicht, die Leute, die jetzt ATPL oder so machen, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wir haben jetzt auch so ein bisschen Kontakt mit Medizinern, da ist auch immer dieses, wie heißt das bei den Kreuzen, ne?
Ja.
Also sie haben halt ihre Prüfungsfragen und dann kreuzen die halt. Und dann denke ich mir so ganz oft, okay, also die kreuzen jetzt und das ist Multiple Choice, ne, A, B, C, D. Ja, ich finde immer, es ist auch so ein bisschen die Verantwortung von jedem Einzelnen und weiß nicht, Michele, du hast jetzt den Koffer gewonnen, kannst ja gleich mal nicken, wenn ich das sage. Also wenn du jetzt nur klickst, hast du dann den Stoff verstanden? Nee, ne? Also ich finde, es ist auch, du hast dann zwar die Prüfung bestanden, du hast bestanden, aber hast es verstanden, ne? Du musst natürlich nicht das ganze Material irgendwie auswendig kennen, ne? Ist klar, weil Luftrecht oder sowas, STVO kann ich dir jetzt auch nicht vorbeten oder keine Ahnung, was für ein Abstand mein Reifen vom, ne, Karosserie, was weiß ich, das gibt's in der Luftfahrt natürlich auch. Wie heißt jetzt ICAO PANS 4080? Ja, keine Ahnung, was da drin steht, ne? So musst du einmal klicken, okay. Aber es gibt natürlich auch Sachen jetzt gerade, was so Flugzeugsysteme oder so angeht. Das ist kein Muss, dass du alles bis ins kleinste Detail verstehst, aber je mehr Hintergrundwissen du hast, schadet ja nicht, ne? So, und das ist auch so ein bisschen die Verantwortung jedes Einzelnen. In der einen Flugschule bist du halt Kunde, in der anderen Flugschule bist du halt tatsächlich auch Flugschüler. Das heißt, da lösen sie dich auch ab, wenn du die Leistung nicht bringst. Das ist nicht unbedingt so, weil du bist bei manchen ja auch Kunde und zahlst dafür, dass die das beibringen. Das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Unterschied, aber ich finde, da ist auch jeder von uns selber so ein bisschen gefragt. Gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel eine PPL hat und wirklich nur alle 3-4 Wochen mal in so einem Ding drin sitzt, sich da wirklich auch vernünftig drauf vorzubereiten, ne? Weil passieren kann immer was, ne? Ist wie mit dem Auto. Und ja, das würde ich auch nochmal sagen, ist so ein kleiner Unterschied, ne?
Ja, also ich glaube, der größte Unterschied ist eigentlich, ob du für eine Airline an der Flugschule bist oder ob du halt die Ausbildung selber bezahlst, weil wenn du dir selber bezahlst, dann gucken die halt, dass sie dich da durchballern, ne? Also dann kriegst du halt, also für die ist das ja gut, wenn du Retraining bekommst, weil das heißt, mehr Einnahmen für die Flugschule. Und wenn du jetzt bei einer Airline bist, an den dementsprechenden Flugschulen, dann gibt's halt eine Failure-Policy. Meistens ist das so, dass du einmal durchfallen darfst, beim zweiten Mal wird's dann schon enger, sag ich mal, wenn's dann nicht schon vorbei ist. Und das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Also dementsprechend ist dann halt auch so die Quote deutlich besser. Also diese ganzen Auswahlverfahren, um den Bogen nochmal zu schließen, was ist da der Hintergrund? Das ist ja eigentlich, der Hintergrund sind wirtschaftliche Interessen, ne? Also sie wollen halt wissen, dass die, das Geld, was sie früher in dich investiert haben, jetzt zahlst du es ja selber in dich, aber die wollen halt wissen, ob du die Ausbildung bestehst, so, ne? Das ist, deswegen wurden die entwickelt. Aber das ist auch nochmal ein guter Punkt gewesen hier mit dem kommerziell oder nicht.
Ja. No. Du hast auch noch eine Frage, ne? Ich gebe dir gleich das Mikro.
Ja, noch eine Frage. Man hört ja viel von, ob Piloten vielleicht zukünftig ersetzt werden komplett, also ob es vielleicht Passagierflugzeuge geben wird ohne einen Pilot. Würde mich mal interessieren, weil ihr seid ja Piloten, was denkt ihr, welche Systeme könnten leichter, welche Systeme eher schwerer ersetzt werden oder was ihr einfach denkt, wann das kommen könnte, ob es kommt?
Ja, also wir können natürlich auch nicht in die Zukunft gucken und ja, die Entwicklung ist ja echt schnell, also deswegen keine Ahnung, was da alles noch so kommt. Airbus ist ja so, was dieses ganze Thema automatisiertes Fliegen angeht, sehr weit vorne. Die gucken ja gerade beim 350 zum Beispiel, dass der Flieger selber einen Takeoff machen kann. Das geht ja bisher nicht. Die gucken auch, dass der Flieger, das haben die letztens, glaube ich, getestet, dass der selber Entscheidungen treffen kann, wenn irgendwie was sein sollte, wohin geflogen wird und so. Ich weiß aber nicht, wie es lief. Ich habe jetzt nichts gehört, dass es jetzt gut lief oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist. Also deswegen, da ist natürlich viel Bewegung drin. Zusätzlich kommt jetzt halt auch noch dazu, wie im Auto auch, du kannst ja mittlerweile durch Software-Updates sehr viel in so einem Flugzeug verändern. Das heißt, wenn das jetzt sich irgendwie rausstellen sollte, dass das mit dem Fliegen eine gute Idee ist, ohne Piloten oder mit nur einem Piloten, was ja jetzt auch gerade regulatorisch auch untersucht wird von der EASA, ob das machbar ist, dann wäre das auf jeden Fall ein nächster Schritt. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass solange wir jetzt im Cockpit sitzen, dass sowas nochmal kommt, so zumindest, dass du im Reiseflug mit nur einem Piloten vorne sitzt. Aber also dieses Thema automatisierte Fliegen, also ich glaube, dass unsere Generation das jetzt nicht mehr betreffen wird. Weil, also es gibt halt so eine Automatisierungs Rechnungen, das kannst du auch einfach machen. Du kannst dir angucken, wie viele Sensoren sind in so einem Flugzeug, wie viele Signale liefern die. Und dann muss es halt einen Rechner geben, der diese Signale auswertet. Und im Moment läuft das dann halt so, dass der dann aufgrund bestimmter Signaleingänge dann eine Entscheidung trifft. So. Und dann kannst du aber halt rechnen, so und so viele Eingänge, Signaleingänge gibt es in so einem Flugzeug. Und den Rechner, der dann da in einer angemessenen Zeit eine Lösung findet und dann auch noch die richtige, dann musst du das zertifizieren lassen. Das heißt, du musst nachweisen, dass mit einem bestimmten Erfüllungsgrad das auch sicher ist. Also das ist schon eine Heidenarbeit. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so schnell kommt. Ich könnte mir halt eher vorstellen, das war auch die Frage, weswegen ich Jasper da im Interview gefragt habe, wegen Zügen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich so der nächste logische Schritt wäre, dass man Züge erstmal selber fahren lässt. Einfach weil das auch viel einfacher ist, ne? Du hast halt nur Beschleunigen und Bremsen und bei Flugzeugen hast du halt noch ein bisschen mehr. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schnell kommt. Du wolltest auch Bodeninfrastruktur, du könntest ja bestimmte Anflüge ohne ILS, kann der Flieger ja heutzutage auch noch nicht automatisch landen. Also ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg, aber never say never, ne? Keine Ahnung, also wenn ich mir das jetzt angucke, was in 10 Jahren so mit so einem Handy passiert ist oder so, ja, wäre schon was möglich, aber ich glaube, also uns wird das nicht mehr betreffen, hoffe ich.
Ja, also ich glaube, ja. Ein-Mann-Cockpit wäre so das nächste wahrscheinlich, dass man quasi alleine dann sitzt oder, ja, das glaube ich, wird eher kommen. Aber ja, wir tun ja alles, dass ein bisschen Nachwuchs nachkommt, das mal schauen. Genau, ja. Ist noch weitere Fragen dazu? Oder dazu generell irgendwas, was ihr wissen wollt? Sonst würde ich sagen, machen wir den Sack mal zu hier. Ah, da ist noch einer. Ja, dann.
Ja, ich hätte noch eine Frage aus der Kategorie Film und Fernsehen.
Oh.
ich meine, fast jeder in diesem Raum kennt ja wahrscheinlich Mayday, Alarm im Cockpit. Ja, die Begebenheiten sind ja alle real, aber was sagt ihr zur Umsetzung? Und die zweite Frage wäre noch, ob ihr da aktuell auch noch irgendwie mal versehentlich reinseppt oder ob ihr das bleiben lasst.
Ja, also witzigerweise, hast du die Folge mit Nahim auch geguckt zufällig? Oder Nahim Sky, kennst du? Da war ich jetzt letztens und der eine, der in der Jury saß und mit ausgewählt hat, der hat zu mir gesagt, im Nachhinein, was richtig gut funktionieren würde, wenn du auf TikTok quasi Reaction-Videos machst auf Mayday Alarm im Cockpit. Deswegen ist es voll witzig. Also ich habe das früher geguckt, finde es eigentlich auch so, also ist okay, unterhaltsam gemacht und ist so eine ganz gute Mischung, aber ja, also ich bin jetzt kein Dauer-User. Wobei ich schon sagen muss, dass ich mir eigentlich so jede andere Doku immer reinziehe, also so mittendrin Airport oder sowas, also da gucke ich alles von. Du?
Also Mayday Alarm im Cockpit habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 15 Jahren irgendwie geguckt oder so, deswegen kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Ich weiß, wie machen die denn das? Ist das, also ist das wirklich realistisch oder ist da auch so ein bisschen was zugedichtet? Weil es sind ja reale Unfälle, oder?
Ja, also die Fälle sind alle real, aber aus meiner Sicht sind die Cockpit-Szenen, die dann da
dramatisiert
gedreht werden, dramatisiert nicht unbedingt, aber ich finde einfach, dass es teilweise wirklich, also ich meine, wenn jetzt der normale Fernsehzuschauer dazuguckt, der denkt jetzt dann, oh mein Gott, die stürzen jetzt ab.
Naja.
Aber wenn man zum Beispiel weiß, irgendwie, wie sich bestimmte Cockpit-Instrumente bewegen oder verhalten oder so, wenn der Flieger jetzt irgendwie senkrecht nach unten geht oder so und dann ein Variometer sich plötzlich mit 1000 Umdrehungen im Kreis dreht, dann denkt man so, ja,
Kreisefehler.
Da war wohl kein Pilot am Drehbuch.
Okay. Ja, nee, also da kann ich eigentlich auch nichts zu sagen. Also ich gucke auch lieber so hier mittendrin. Scooter, diese Flight Radar 24 Sachen, weil hier mit dem, wer war es hier mit dem GPS, das habe ich dann ausgemacht, weil es mir zu langweilig war. Also, ja, nee, also weiß ich jetzt nicht.
Also meinst quasi, wenn Boeing A330 mit MD-82 phänotypisch unterwegs ist, ja, da läuft es jedem Flugzeug-Nerd kalt den Rücken runter, aber ich weiß, was du meinst, ja. Die Dokus kriege ich auch. Gut, sonst noch Fragen aus der Runde? Nee? Top. Dann
Feierabend,
ja. Dann sagen wir nochmal vielen Dank an den Chef hier, an Olli und sein Team. Also wenn ihr Bock habt, 747 zu fliegen, dann kommt nach Bensheim, bereitet euch auf euer Screening vor oder kommt einfach mal so vorbei und fliegt eine Runde. Das macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Und ich glaube, wenn ich hier so in die Runde gucke, ihr habt auch sehr viel entdeckt hier heute. Also es gibt ein Mockup, es gibt Instrumente. Kann man sich ganz viel angucken, also super gut. Fly747 auf Instagram, im Internet und wir werden es auf jeden Fall auch verlinken.
Yes. Dann würde ich sagen, danke fürs Durchhalten, waren lange 5 Stunden.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ihr alle da wart. War cool, mal die Gesichter hinterm Podcast zu sehen. Ist so ein bisschen wie, wenn man Fluglotsen mal in echt sieht. Jetzt sehen wir mal die Hörer von unseren Spotify-Statistiken. Ja, deswegen von meiner Seite ganz vielen Dank, dass ihr da wart. War echt cool. Wir bleiben auch noch ein bisschen, ne? Wenn wir noch ein bisschen quatschen wollen. Und ansonsten würde ich sagen, das letzte Wort,
ja, Felix. Ich sage auch nur danke, danke, dass ihr da wart. Hat echt Spaß gemacht. Und genau, wenn jetzt noch irgendwas ist, sagt Bescheid. Also,
danke.
Yes.